Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Wir unterhalten uns mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger, die sich inmitten der Evakuierungsmaßnahmen wegen des Hurricanes Milton befindet. Wir sprechen mit dem Journalisten Dirk Pohlmann über die Lage im Nahen Osten. Wir befragen unseren Kollegen Frank Wahrlich zu seinem Eindruck eines gestern stattgefundenen Streitgesprächs zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und der BSW-Vorsitzenden Sarah Wagenknecht. Und wir reden mit der Pathologin Dr. Ute Krüger über auffällig veränderte Untersuchungsergebnisse bei Mammakarzinomen nach der Impfkampagne gegen Covid-19. Soweit unser Programm für die nächste knappe Stunde. Aber vorher möchten wir Sie auf die neueste Ausgabe der Jungen Freiheit aufmerksam machen. Eskalation in Nahost. Israel und der Iran steuern direkt auf einen Krieg zu. Der britische General Sir John McCall erklärt im großen Interview mit der neuen Jungen Freiheit: Ich rechne mit einer Reaktion Israels, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Die jetzt noch begrenzten Kampfhandlungen werden sich unaufhaltsam ausweiten. Ob der britische General einen Ausweg aus dem Drama sieht, lesen Sie in der neuen JF, heute online auf jf.de und am Freitag am Kiosk für alle, die es wissen wollen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wirbelstürme sind an den Küsten der USA nichts Sensationelles mehr. Wenn aber Hurrikane der oberen Gefahrenstufen innerhalb weniger Tage auf die US-Bundesstaaten am Golf von Mexiko treffen, dann ist das durchaus etwas Besonderes. Nach Hurricane Helene, der verheerende Verwüstung hinterließ, ist nun ein Wirbelsturm namens Milton auf die Westküste des US-Bundesstaates Florida getroffen, der bereits als Monstersturm angekündigt wurde. Die Behörden in Florida haben umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen angeordnet. Von denen ist auch unsere Korrespondentin Susanne Heger betroffen, weshalb wir das Gespräch gestern um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufgezeichnet haben. Hallo Susanne.
Hallo Andreas.
Du bist bereits evakuiert. Ich las jetzt, dass die Behörden in Florida ungewohnt drastische Ansagen machen an die Bewohner. Zum Beispiel, wenn sie bleiben, werden sie sterben. Ist das unverantwortliche Panikmache oder ist die Gefahr tatsächlich so groß wie beschrieben oder wie befürchtet?
Nein, das ist genau richtig. Also sie haben sehr klare Worte gefunden. Die Bürgermeisterin von Tampa hat zum Beispiel gesagt, wenn sie in den zu evakuierenden Gebieten bleiben, werden sie sterben. Sie hat heute nochmal nachgelegt und gesagt, das Einzige, was wir dann noch für sie tun können, ist ihnen einen Sarg zu bauen. Der Sheriff von unserem County hat gesagt, wenn sie in den Gebieten, die wir als Evakuierungsgebiete ansehen, bleiben, schreiben sie sich bitte mit einem wasserfesten Edding ihren Namen und ihre Sozialversicherungsnummer auf den Unterarm, damit wir sie hinterher identifizieren, wenn wir sie als Leiche finden. Das sind sehr drastische Worte, aber ich glaube, manche Leute brauchen auch so drastische Worte, um es zu schaffen, ihr Haus, sprich ihr Hab und Gut zu verlassen und daran zu denken, dass sie als erstes mal ihr Leben sichern sollten.
Es wird berichtet, dass viele Menschen den Aufrufen der Behörden durchaus Folge leisten wollen, dann aber in Endlosstaus stecken bleiben oder Treibstoffmangel spüren, dass sie also nicht mehr ihre Autos nachtanken können oder auch auf ausgebuchte Hotels treffen. Wie ist es dir eigentlich ergangen? Gibt es eine Koordinierung der Behörden, dass die sagen, gehen Sie eben in diese Turnhalle, wenn Sie nirgendwo anders unterkommen? Oder wird man sich da ja sich selbst überlassen?
Also das wird durchaus geplant. Also es gibt ganz klare Vorgaben. Ich muss dazu sagen, man bekommt hier in den USA Amber Alerts. So nennt es sich. Das sind Warnungen, die bekommt man aufs Handy. Die haben einen ganz anderen Ton als alles andere auf dem Handy. Das ist ein ganz kreischender, lauter Ton, der durch alles andere durchgeht. Der hat mich heute Morgen um 4 Uhr geweckt Und dieser Ton sagt einem dann, du musst jetzt bitte lesen, was wir dir schreiben. Also kann man eigentlich gar nicht ignorieren. Die Behörden sind sehr klar in ihren Anweisungen. Es wurde sehr klar im Vorfeld bereits kommuniziert, wo welche Shelter zu finden sind. Das fand ich sehr interessant. Ein Sheriff hat erzählt, wo Sexoffender, also Leute, die wegen Sexualstraftaten verurteilt werden, wo die in einen Shelter gehen können. Denn diese Leute werden hier in normalen Sheltern nicht angenommen, weil die eine Eingangskontrolle machen und Namen und Ausweisnummern aufschreiben. Und einer, der bereits als Vergewaltiger urteilt wurde, wird nicht in einen Shelter können, weil die Polizei hier sagt, wir sichern die Leute, die im Shelter sind. Aber man kann natürlich einen Sexoffender nicht einfach draußen im Regen und im Sturm stehen lassen. Also gibt es spezielle Shelter, wo auch diese Leute hingehen können. Also sogar das wurde kommuniziert. Es war sehr klar von den Behörden. Was man vorher nicht wusste, ist, ab wann komme ich in welche Evakuierungszone. Das hat sich durch die Winde geändert. Das hat sich durch die Richtung des Sturms geändert. Aber man wusste bereits ganz klar, was passiert, wenn ich in die nächste Evakuierungszone komme. Wo muss ich dann hin? Um was muss ich dann kümmern?
Gibt es irgendwelche Anordnungen, meinetwegen, Sie packen den Koffer so und so, da muss mindestens das und das drinne sein, oder ist das dir selbst überlassen, was du mitnimmst?
Also meinen Koffer kann ich packen, wie ich das möchte, aber mir wird empfohlen, ausreichend Wasser dabei zu haben. Mir wird empfohlen, ausreichend Batterien, Taschenlampen, vollgeladene Handys dabei zu haben. Also Ausweispapiere mitzunehmen, wichtige Unterlagen für Versicherungen zum Beispiel mitzunehmen. Das sind Sachen, die werden einem empfohlen. Die bekommt man auch in einer Hurricane-Liste. Was auch gesagt wird, wenn man in Gebieten bleibt, wo man nicht evakuieren muss, also bis heute Morgen habe ich ja gedacht, ich zähle dazu, dann heißt es, lassen Sie die Badewanne volllaufen, damit Sie Wasser haben, um die Klospülung zu betätigen, weil das Wasser wird abgestellt werden. Es wird Ratschläge gegeben, wie man mit einem Generator umgeht, weil der Stromausfall ist schon jetzt ziemlich sicher. Und es gibt Menschen, die stellen den Generator ins Haus. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Also die ganzen Medien hier sind seit Tagen damit beschäftigt, uns Tipps zu geben, die die Einheimischen schon lange kennen. Aber wir sind ein Urlaubsland, die sind viele Leute, die sind das erste Mal bei einem Hurricane. Und darum wird das Ganze, was vor 2 Wochen erst bei Helene erzählt wurde, alles wieder neu erzählt, weil es sind viele Leute gerade im Land, die vor 2 Wochen noch nicht da waren.
2 so schwere Wirbelstürme, wenige Tage auseinander. Treibt das auch in den USA die Debatte über sowas wie Klimawandel oder menschgemachten Klimawandel oder einfach nur Wetter oder so etwas an?
Es treibt hier alle möglichen Diskussionen an. Also das, was ich gehört habe, was ich am erstaunlichsten fand, war, dass es Leute gibt, die sagen, das ist ein gemachter Wirbelsturm, damit Trump nicht gewählt wird. Das fand ich jetzt schon sehr seltsam, weil, also gut, vielleicht unterschätze ich die Wissenschaft, aber ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass ein Wirbelsturm, der überhalb Florida brausen wird, von Menschen gemacht wird. Aus dem den Grund dafür verstehe ich auch nicht ganz. Wir sind in der Hurricane Season. Wir haben immer wieder Hurricanes in Florida. Sie sind im Moment stärker, weil der Golf von Mexiko so aufgeheizt ist. Helene hatte ja eine verheerende Kraft. Helene ist ja bis nach Tennessee hochgezogen und hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, die man aus dem All sehen kann. Im Abend, wenn man vom All runterschaut, sieht man, wo es dunkel ist. Das ist genau der Pfad, den Helene hinterlassen hat. Ich befürchte, wir werden diesen Pfad auch bei Milton einmal quer durch Florida sehen können. Gott sei Dank zieht Milton anschließend weiter in den Atlantik und wird nicht weiter hoch in den Rest der USA ziehen.
Dann wünschen wir dir, Susanne, und natürlich allen anderen Betroffenen, dass ihr gesund durch die Katastrophe kommt. Wir waren im Gespräch mit unserer US-Korrespondentin Susanne Heger wegen des herannahenden Wirbelsturms Milton, der auf die Westküste Floridas treffen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Susanne.
Gerne. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell. In den letzten Tagen ist die Situation im Libanon und dem gesamten nördlichen Raum in einem dramatischen Maß eskaliert. Das Vorgehen der israelischen Armee gegen die radikal-islamische Hisbollah im Libanon und seiner Hauptstadt Beirut trifft auch viele Zivilisten. Die Drohung des Iran, Vergeltung zu üben, destabilisiert die Lage ebenfalls. Das ohnehin sehr fragile Staatswesen des Libanon droht einmal mehr in einem Bürgerkrieg zu zerbrechen. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um mit dem Journalisten Dirk Pohlmann zu sprechen, der sich seit Jahren mit dem Libanon, aber auch mit dem östlichen Raum beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Pohlmann.
Ja, guten Tag.
Herr Pohlmann, in der Debatte um die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und den vom Iran finanzierten radikal-islamischen Bewegungen Hamas und Hisbollah wird eine Frage immer wieder gestellt. Sind die Angriffe und das militärische Vorgehen der israelischen Armee angemessen, um den Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 zu sühnen?
Angemessen ist eine schwierige Kategorie. Die Frage ist, welche der Aktivitäten der Israelis sind zielführend für was? Also was ist eigentlich die Endabsicht, die dahinter steht? Und das muss man, glaube ich, nüchtern betrachtet so sehen, dass Israel eine Politik fährt, das heißt die Politik der Regierung Netanyahu. Netanyahu hat seit dem 11. September, den er als gute Gelegenheit sogar bezeichnet hat, weil die Amerikaner einsehen, wer ihr wahrer Feind ist und man jetzt gemeinsam dagegen vorgehen kann, über den Irakkrieg, den man könnte sagen, beworben hat, dass die Amerikaner sich dort reinbegeben, über den Krieg, den Geheimkrieg, also Timber Sycamore hieß das, gegen Syrien, dann auch Libyen. Also das heißt, überall dort hat Israel eine Rolle eingenommen, dass Israel dafür plädiert, dass jegliche Aktivität, die der israelischen Regierung nicht gefällt, also der nicht zu ihren strategischen Zielen passt, mit größtmöglicher militärischer Macht zu begegnen. Die Art und Weise, wie Israel vorgeht, ist nur möglich in einer Position der absoluten strategischen Überlegenheit, dadurch, dass es quasi unbegrenzt von den USA mit Waffen ausgestattet wird und ja Nuklearmacht ist, mit irgendwas zwischen 200 und 400 Sprengköpfen aller Baureihen, die es wohl gibt, also von Neutronenwaffen über Mini-Nukes, über größere Kernwaffen, auch bis zu anderen, die noch unbekannt sind, wo auch gerade drüber geredet wird. Und das macht sich bemerkbar. Also das heißt, als es losging mit dem Konflikt, gab es viele Stimmen, die gesagt haben, was macht Israel da? Und Netanyahu hatte ja große Probleme intern im Land. Aber er hat jetzt einen erfolgreichen Krieg geführt. Er hat die Hamas quasi enthauptet. Er ist mit den gleichen Methoden jetzt im Libanon unterwegs und er hat das ja auch gesagt in Ansprachen. Wir führen Krieg und wir gewinnen ihn. Das ist die israelische Methode und insofern gibt es keine Frage, was angemessen ist. Es ist alles angemessen, was zum Sieg führt.
Es wird Israel ja vorgeworfen, dass sie den gesamten östlichen Raum in den Krieg ziehen wollen. Aber es ist auffällig, dass praktisch kein anderes arabisches Land in irgendeiner Form wirklich sehr laut, sehr deutlich, sehr, sehr intensiv gegen das vorgeht, wenigstens argumentativ vorgeht, was Israel gerade militärisch dort vollführt. Kann es sein, dass die anderen Staaten sich zurückhalten, beziehungsweise dass im nördöstlichen Raum die anderen Staaten Ruhe geben, aus Angst ebenfalls in einen Krieg hineingezogen zu werden, oder weil sie mehr oder weniger erfreut hinnehmen, dass Israel einen Störenfried dort im Nahen Osten beseitigt?
Ja, also man muss auf jeden Fall, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Israel erfolgreich in den ganzen Aktivitäten, die ich eben aufgeführt habe, in der Lage war, die Amerikaner für sich arbeiten zu lassen. Und das ist die Vermutung, die es jetzt auch gibt. Die Regierung Netanyahu, der ja auf dieser Erfolgswelle seiner Kriegführung reitet, hat eine Chance, nämlich diesen Krieg auszuweiten und die Amerikaner mit reinzuziehen. Das ist nicht amerikanisches Interesse. Es gibt zwar eine unglaubliche Nähe der amerikanischen Kongress- und Repräsentantenhaus und Senat mit Israel, was man daran gesehen hat, dass diese sehr militante Rede von Netanjahu 58 Mal mit stehenden Ovationen unterbrochen wurde. Aber das Pentagon, Verteidigungsministerium und auch das Außenministerium ist nicht auf dieser Linie. Die arabischen Staaten halten sich zurück. Es gab ja eine Annäherung zum Beispiel mit Saudi-Arabien. Aber da gibt es neue Verwerfungen, weil zum Beispiel der alte Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten ist angesichts der Situation in Palästina überhaupt nicht mehr wichtig. Also der Iran, es gab ja ein von den Chinesen initiiertes Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, was man nicht für möglich gehalten hätte. Und dann ist eben eine neue Entwicklung eingetreten, die wir in Deutschland gar nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt geschaut, die einzigen, die darüber berichtet hatten, war Telepolis. Am 5. Oktober hat es ein Erdbeben der Stärke 4,5, 4,6, irgendwas in dem Dreh, im Iran gegeben. Und das Ganze ist ausgelöst worden in 10 Kilometer Tiefe neben einer Nuklearanlage. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in indischen Medien, da können Sie eine ganze Menge darüber finden, darüber geredet wird, ob der Iran vielleicht jetzt schon zur Nuklearmacht geworden ist. Denn durch diese Aktivitäten, also das heißt durch diese Kriegführung Israels, ist die einzige Möglichkeit, die dem Iran bleibt, ist selber Nuklearmacht zu werden. Und dafür gibt es unterschiedliche Stellungnahmen, wie lange das gedauert hätte oder dauern würde. Also der amerikanische Außenminister Blinken hat selber gesagt, eine Woche, zwei Wochen eventuell. 90% angereichertes Uran sei im Iran bereits vorhanden. Das haben einige Experten gesagt. Unterhalb der Oberfläche ist gerade in den USA die Frage, dass geheimdienstlich versucht wird festzustellen, ob das stimmt, ob der Iran mittlerweile so weit ist. Wir haben ja von beiden Seiten, vom Iran und von den Israelis, die Ankündigung, dass man mit großer Härte jeweils auf die andere Seite reagieren wird. Und dann ist erstmal wenig bis nichts passiert. Und jetzt ist weder Blinken noch Biden sind zu diesem Rammstein-Format unterwegs, wo sie eigentlich hingehen wollten. Beide, also auch der Außenminister. Und zwar deswegen, weil sie offizielle Begründung sich mit dem Hurricane in den USA beschäftigen. Das ist die Frage, was der Außenminister damit zu tun hat. Biden könnte man noch einsehen. Aber da ist etwas unter der Oberfläche und das wird bei uns nicht berichtet, ist aber eine entscheidende Frage, ob der Iran mittlerweile nuklear ist. Es ist seine beste Möglichkeit, seine Position zu bewahren. Für den Fall, dass der Konflikt tatsächlich sich ausweitet, gibt es ja die Möglichkeit des Iran, die Ölzufuhr Richtung Westen abzuschneiden oder mindestens extrem zu behindern. Welche wirtschaftlichen Folgen das hätte, das können wir uns gar nicht richtig ausmalen. Da bin ich auch kein Spezialist für. Wenn man das liest, ist es eine Katastrophe, die sich daraus ergeben wird für die Weltwirtschaft. Das ist jetzt alles auf dem Tapet und muss bedacht werden bei den Entscheidungen, die man jetzt trifft, auch wie man auf Israel eingeht. Das heißt, Netanjahu wird es mit amerikanischem Staatsapparat zu tun haben, der überhaupt nicht mehr in dieselbe Richtung gehen will wie er selbst.
In dem Zusammenhang wurde ja auch viel darüber spekuliert, ob die israelische Armee genau diese Atomwaffenproduktionseinheiten oder überhaupt dieses gesamte System an Anlagen angreifen wird oder iranische Ölanlagen oder Ölverladeanlagen, um Iran ökonomisch zu schwächen. Können Sie sich vorstellen, dass Israel tatsächlich diese ja tief in den Bergen gelegenen Anlagen zur Atomwaffenproduktion beziehungsweise das Atomprogramm Irans direkt anzugreifen, weil das würde den Iran ja am Markt treffen. Können Sie sich das vorstellen, dass Israel das wirklich riskiert?
Also ich betrachte jetzt nichts unter moralischen Gesichtspunkten, sondern rein unter pragmatischen Gesichtspunkten. Für Israel würde es nur dann Sinn machen, wenn man mit so einem Schlag die Gefahr einer Nuklearwaffe aus israelischer Sicht beseitigen könnte. Wenn sie weiter sind, ist es die Einladung zu einem heftigen Gegenschlag der Iraner, die ja über Hyperschallwaffen verfügen. Auch das ist eine Frage, diese 180 bis 200 Raketen, die abgeschossen wurden, gerade von den Iranern, wie viel davon wirklich durchgekommen sind und ob es Hyperschallraketen bereits waren, ist unklar. Auch das aus der Sicht der arabischen Staaten wichtig. Während die Iraner militärische Ziele unter Feuer genommen haben, machen die Israelis das, was sie auch in Gaza gemacht haben, nämlich die Städte mit den Wohnhäusern platt. Immer mit der Begründung dahinter, darunter daneben sind Einrichtungen der Hisbollah oder eben Hamas in Gaza. Also das heißt, ob ich mir es vorstellen kann, ja, denn auch Trump hat in seiner Wahlkampfveranstaltung gesagt, Biden zögert die Nuklearanlagen. Es geht ja hier in erster Linie erstmal um die Anreicherung. Das war der Blickfeld, was wir bisher hatten, anzugreifen. Er ist dafür, die anzugreifen, so viel auch zu der Auffassung, dass Trump der Mann des Friedens in den USA ist. Biden hat gesagt, nein, weder Erdölanlagen noch die Nuklearanlagen. Die Frage auch, wie zurückgeschlagen würde, ob dann zum Beispiel auf Saudi-Arabien das auch in Zielbereich für die Iraner gehen würde, wenn sie ihr zum Beispiel Saudi-Arabien sich an die Seite der USA stellt. Das ist alles im Moment im Fluss, weil wenn es stimmt, dass der Iran es weiter ist, dann wäre ein Angriff auf diese Anlagen die Einladung zum Desaster. Ich denke, was uns fehlt, ist diese Berichterstattung. Das ist ganz merkwürdig, dass ich mich an indische Zeitungen halten muss, um dazu etwas zu lesen zu können. In unseren Großmedien und in den öffentlich-rechtlichen war über diese Sache überhaupt nichts zu sagen. Es ist natürlich in gewisser Weise spekulativ, aber Nuklearwaffen haben in der seismischen Kurve, wenn man das anguckt, Spezifika, wo man genau sehen kann, ob es sich um eine Nuklearexplosion gehandelt hat oder um eine Sprengstoffexplosion. Eine Sprengstoffexplosion ist ja eine chemische Explosion und die hat eine Form, also der Graph sieht aus wie eine Zitrone ungefähr. Und bei einer Nuklearexplosion sieht es wie ein Dreieck mit der Spitze nach rechts aus. Also das heißt, ganz am Anfang ist der Zacken bei weitem am stärksten und geht dann runter. Ich habe gesucht und nichts gefunden zu diesem Erdbeben im Iran, wie dort die seismischen Kurven aussehen. Das wäre eine gute Möglichkeit, das zu sehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor im Moment. Wie weit ist der Iran? Das heißt auch, die Drohung vom Iran muss dann ernst genommen werden. Und die Gefahr ist, dass wirklich der Nahe Osten explodiert, was ebenfalls nicht im Interesse der USA ist. Sie haben die Ukraine als Baustelle, sie haben Israel als Baustelle. Die Attitüde der jungen Bevölkerung in den USA gegenüber Israel hat sich dramatisch geändert. Die Leute, die für Israel einstehen, ist der ältere Teil der Bevölkerung, bei den jungen Leuten nicht, ist insgesamt abnehmend. Und ihr wahrer Gegner ist ja China. Das ist der strategische Gegner. Sie sind in einer Situation, wo das strategische Pushen der Netanyahu-Regierung nicht im Interesse der USA ist. Es ist sehr kritisch und auch sehr gefährlich. Abgesehen von diesen rein pragmatischen Fragen, könnte man auch pragmatisch fragen, wo Israel eigentlich auf lange Sicht hin will. Also ob so ein Satz wie der Tod von 40.000 Palästinensern in Gaza, vielleicht sind es 200.000, also 40.000 sind die gezählten Leichen, wird den Frieden in den Nahen Osten bringen, ist eine Aussage, ob man die vernünftig findet. Welche Art von Sicherheit will eigentlich Netanyahu seiner Bevölkerung versprechen für den Fall, dass der Iran mittlerweile Nuklearmacht ist?
Im Nahen Osten droht ein großer Krieg. Über das gegenwärtige militärische Vorgehen der israelischen Armee gegen Hamas und Hisbollah und damit auch gegen den Iran, über die hochexplosive Gesamtlage im nahöstlichen Raum haben wir uns mit dem Journalisten Dirk Pohlmann unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pohlmann.
Ja, vielen Dank für die Anfrage.
Ein US-Präsidentschaftswahlkampf ist ohne sogenannte TV-Duelle der Kandidaten undenkbar geworden. Auch in Deutschland finden solche konfrontativen Gesprächsformate im Fernsehen statt, in Österreich inzwischen ebenfalls und auch in der Schweiz. Zuletzt haben wir solche TV-Duelle für die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg in Deutschland gesehen. Warum nun die AfD-Vorsitzende Alice Weidel und die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht nach diesen Wahlen gegeneinander im Fernsehkanal Welt TV auftreten wollten, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber gestern Abend fand dieses statt, und zwar unter Beobachtung meines Kollegen Frank Wahrlich. Hallo Frank.
Hallo Andreas.
Hast du eine Idee bekommen, warum Welt TV dieses TV-Duell angesetzt hat?
Alice Weidel und Sarah Wagenknecht sind die erfolgreichsten und auch umstrittensten Politikerinnen, die wir im Augenblick in der Bundespolitik haben. Erfolgreich sind sie, weil ihre Parteien zum Teil aus dem Stand sehr erfolgreich sind. Das hat man bei den Landtagswahlen gesehen. Die Partei von Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, steht in de facto Koalitionsverhandlungen in drei Bundesländern, und die AfD würde gerne mitregieren, würde gerne Verantwortung übernehmen. Und man sieht die Schwierigkeiten, die öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber auch andere Medien haben, diese Politiker ausreden zu lassen oder sie sogar konfrontativ gegenüberzustellen. Und das ist bei der Welt TV gestern Abend passiert. Und ich habe manchmal gedacht, meine Güte, meine frühere journalistische Heimat war die ARD, das Hauptstadtstudio, wo ich dachte, ein solches Format, das hätte die ARD längst machen müssen, mit einem unaufgeregten Moderator, der gut informiert ist, der sein Handwerk im Grunde auch versteht. Und das haben wir, sage ich nochmal, von der ARD nicht geschafft. Und als Erinnerung daran, vielleicht erinnern sich manche Hörer an eine Sendung, die am Montag in der ARD lief. Da ging es darum, AfD-Verbot ja oder nein oder jetzt oder gleich. Und da waren 5 Gesprächspartner, die alle nur eine Meinung hatten. Und das war eine verschwendete Lebenszeit, sich eine solche Sendung anzuschauen. Dagegen bei Welt gestern Abend, das war interessant, das war spannend. Und die beiden Politikerinnen, die dafür stehen, dass das Parteienspektrum in Deutschland am Zerbröseln ist, die konnten ausreden und haben sich auch ausreden lassen. Das war Information zum Besten.
Ist das denn einfach Palaver gewesen, sich gegenseitig irgendwie die Meinung zu sagen, oder war das schon kontextualisiert, also dass die Regie sozusagen bestimmte Themenschwerpunkte gesetzt hat? Da unterhalten wir uns jetzt nur über Lokalpolitik, nur über Zuwanderung, nur über Wirtschaft.
Naja, das war strukturiert. Der Moderator war vorbereitet. Die beiden Politikerinnen waren vorbereitet. Das wird man auch im Laufe unseres Gesprächs sicher noch deutlicher machen. Und es begann mit der Wirtschaftspolitik. Und beide kommen ja aus der Wirtschaft, haben darin promoviert, und die würden garantiert schlechte Kinderbuchautorinnen abgeben. Aber sie sind wirtschaftspolitisch so auf der Höhe und theoretisch so fest, dass es eine spannende Diskussion war. Und siehe da, Sarah Wagenknecht sagte, ich habe ja nichts gegen den Mittelstand, das ist das Rückgrat unserer Politik. Alice Weidel sagte, der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Politik und den müssen wir stützen und ausbauen. Dann wurde gefragt, ja, was würden Sie denn wirtschaftspolitisch ändern? Und da hatten die beiden Politikerinnen gesagt, die Energiepolitik muss eine andere werden, die Bürokratiepolitik muss eine andere werden. Und beide sagten im Grunde Ähnliches. Und wenn man die Augen zugemacht hätte und vielleicht die Stimmen der beiden Frauen noch ein bisschen verstellt hätte, wäre es selbst Fachjournalisten schwer gefallen zu sagen, wer spricht denn da? War es die oder war es jene? Geht's um die Sache? Und in der Tat, es ging bei dieser Diskussion immer um Politikfelder, ohne unsachlich zu werden, zumindest meistens. Und man hat sehr viel mehr erfahren über Bündnis Sarah Wagenknecht und über die AfD und ihre Spitzenkandidatin als ansonsten in anderen Medien.
Hattest du den Eindruck, Frank, dass das eine Fernsehsendung war oder ein Format war, das mit den beiden Frauen gnädig umging, oder gab es eben auch wirklich Fragen, die eventuell aus deiner Sicht wehgetan haben?
Ich glaube, die haben nicht wirklich wehgetan, weil es um die Sache ging. Die Sache zum Beispiel bei Migrationspolitik. Da sagte Sarah Wagenknecht, der Rechtsstaat muss in der Migrationspolitik durchgesetzt werden und der Rechtsstaat verlangt auch Abschiebungen. Alice Weidel sagte, Asyl ist ein Aufenthalt auf Zeit und hat nichts mit Einbürgerung zu tun. Rückführungen seien rechtlich geboten. Und da muss man auch fragen, wo ist der Unterschied? Das sind sehr viele Gemeinsamkeiten, die da auch zu finden sind. Der Moderator versuchte manchmal das konfrontativ und sagte, aber ich habe doch danach gefragt. Und Politiker suchen immer einen Schleichweg, das zu sagen, was sie wollen. Aber das hat er ganz gut gemacht und die beiden Politikerinnen haben geantwortet. Und wenn man die einzelnen Antworten abgewogen hat, merkte man, das sind sehr viele Gemeinsamkeiten dabei. Analysten können sagen, ja, das ist die Hufeisentheorie, das ist diese Theorie, dass sich Rechtsaußen und Linksaußen irgendwann berühren. Sarah Wagenknecht und auch Alice Weidel sagten, das, was wir hier machen, das, was wir politisch wollen, das, was dieses Land politisch braucht, das hat weniger mit rechts und links zu tun, sondern es hat auch mit einer Sachpolitik zu tun. Und darum ging es.
Den beiden Parteien wird ja permanent vorgeworfen, dass sie eine völlig unnötige Nähe zu Russland, zum russischen Präsidenten aufgebaut haben und auch verteidigen. Ist die Ukraine-Politik, also das Verhältnis der beiden Parteien zur Unterstützung der Ukraine, ist das irgendwie gestern auch thematisiert worden?
Ja, das ist auch thematisiert worden und da hat der Moderator auch versucht, Unterschiede herauszufinden, die aber wirklich schwer herauszufinden waren. Der AfD wurde Russland näher vorgeworfen, dem Bündnis Sarah Wagenknecht wurde Russland näher vorgeworfen und beide sagten, Herrgott nochmal, doch nicht andauernd immer uns Russland näher vorzuwerfen. Es geht um diplomatisches Handwerk. Wir wollen, dass dieser Krieg, dieses Schlachten, dieses Sterben ein Ende hat und er kann nicht endlos geführt werden. Und das war im Grunde die Meinung beider, dass dieser Krieg auch ein Stellvertreterkrieg ist, den Amerika gegen Russland führt. Und da versuchte der Moderator nochmal einzugreifen und da hat Alice Weidel Sarah Wagenknecht verteidigt und gesagt, unterstellen Sie uns doch nicht immer irgendwas, was so nicht stimmt, sondern wir machen eine vernünftige Politik. Wir wollen, dass es einen Frieden gibt, dass es Verhandlungen gibt. Und da kann Deutschland wenigstens ein bisschen seine nationalen Interessen einbringen. Und diese nationalen Interessen, jetzt wieder im Grunde, das, was beide gesagt haben, ist eine sichere Energieversorgung, eine günstige Energieversorgung, eine Energieversorgung, die unabhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika ist. Das sagten beide. Und dann merkte man manchmal bei dem Moderator, er hätte sich mehr Streitigkeiten gewünscht, aber er bekam Gemeinsamkeiten vorgeführt, die es ja auch gibt, aber die noch nie in einem TV-Format so deutlich ausgesprochen und dargestellt werden konnten.
Wie schätzt du das ein? War das gestern Abend eine Präsentation der beiden Parteien, für Parteien, die im Moment noch mit sich ringen, ob sie Koalitionen mit dem BSW und der AfD eingehen wollen?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen könnte, aber es entzaubert ja beide. Die sind nicht böse, die sind nicht stalinistisch oder faschistisch oder was immer man gerne sagt. Und solche Formate führen dazu, dass man endlich einmal das, was die anderen Parteien ja immer vorgeben zu wollen, eine inhaltliche Auseinandersetzung macht. Und gegen Schluss dieser übereinstündigen Sendung, da kam natürlich der Unterschied, der musste einfach kommen. Man hat auch gemerkt in dieser Gesprächsführung, wo bleibt denn jetzt die Auseinandersetzung? Und noch nie war Björn Höcke so wertvoll wie heute. Denn Sarah Wagenknecht konnte sagen, sie ist eine ganz vernünftige, konservative, marktradikale Politikerin, die ich verstehen kann, aber sie haben diesen Höcke. Und dann las Sarah Wagenknecht irgendwie absatzweise aus einem Buch, das der Geschichtslehrer Höcke in seinem gewohnt pathetischen Stil geschrieben hat. Und Alice Weidel rollte so ein bisschen mit den Augen und sagt, also wenn ich jetzt aus ihren Büchern vorlese, mit ihrer Kuba-Bewunderung, mit ihrer Venezuela-Diktatoren-Bewunderung, das fänden sie auch nicht gut. Lassen wir das doch einfach. Lassen wir das doch einfach. Aber Höcke ist wertvoll und Höcke war die Begründung, Man kann mit dieser Partei nicht zusammenarbeiten, solange es so einen Höcker unter diesen, glaube ich, 40.000 Parteimitgliedern gibt. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ja nur, weiß ich, vielleicht 1.000 Parteimitglieder. Da kann man besser schon diese Querschläge aussortieren. Und Alice Weidel sagte dann auch mal, ach komm, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Und das war eigentlich der größte Streitpunkt, den beide hatten. Nach der Sendung allerdings gab es da noch eine Zusammenkunft. Die Sendung musste ja aufgearbeitet werden. Der Moderator sagte, wir machen hinterher mit allem, was Sie sagen, auch noch einen Faktencheck. Das war sowohl Drohung als auch ein Versprechen. Und dann kamen zu einer anschließenden Sendung später drei weibliche Talkshow-Möbel, die man in jeder Talkshow der ARD und ZDF und in den privaten Fernsehsendern immer wieder hören konnten, die dann je nach politischer Ausrichtung, und die Ausrichtung war eher links, pro Sozialdemokratie, pro Grüne, dass man sagen konnte, ja, die klang ja gar nicht schlecht, diese Weidel, weil es ging hauptsächlich um sie, damit sie nicht in diesen politischen Diskurs mit rein darf. Also diese Weidel, die meint das ja gar nicht so, sondern man muss das so und so verstehen. Also wurde dann der Zuschauer nochmal an die Hand genommen und durch die Sendung nochmal geführt, damit der Zuschauer auch weiß, wie er das zu verstehen hatte, worüber wir beide jetzt gerade sprechen.
War das Thema Nahostkonflikt ein bestimmendes Thema während der einstündigen Sendung oder haben die beiden vermieden, das irgendwie näher anzufassen?
Na, vielleicht hätten es beide vermieden, aber der Moderator hat es natürlich nicht vermieden und der hat dann Sarah Wagenknecht auch vorgehalten, als sie über die Toten, die dieser Konflikt im Nahen Osten fordert, sagte, sie benutzen Hamas-Zahlen. Und schließlich musste Sarah Wagenknecht zugeben, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Und das ist bei der AfD ja völlig unbestritten. Das war eine Pro-Israel-Haltung, die im Bundestag auch deutlich gemacht wird. Und Alice Weidel konnte auch erklären, dass sie vorher schon Anträge eingebracht hat und pro-Israel und sagte, bei dieser Regierung, wo Außenministerinnen mit Israel-Hassern zusammen zu Abend essen, ist nicht sehr viel mehr zu erwarten. Und auch hier wurde gefordert bei dem Israel-Konflikt, soweit Deutschland sich überhaupt vernünftig einbringen kann, auf einen Friedensschluss hinzuwirken, weil selbst dieser Konflikt muss man aufpassen, dass der nicht um sich greift, größer wird und völlig außer Kontrolle gerät. Und beide sagten, die Situation ist so verfahren, man muss hoffen, dass es irgendwann eine Verhandlungslösung, wie immer die aussieht, gefunden wird.
Gestern Abend fand im Sender Welt TV ein konfrontatives Gespräch zwischen der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und der BSW-Vorsitzenden Sarah Wagenknecht statt. Frank Wahrlich hat es für uns verfolgt. Vielen Dank für das Gespräch, Frank.
Gerne, Andreas, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den kontroversesten Debatten während der Corona-Pandemie gehörte das Thema Impfen. Die extrem kurze Zeit zwischen Entwicklung und Präsentation von Impfstoffen gegen das SARS-CoV-2-Virus verunsicherte, beunruhigte, ängstigte viele Menschen. Und das ist auch noch heute so. Dr. Med. Ute Krüger ist Fachärztin für Pathologie mit mehr als 25-jähriger Berufserfahrung. Sie lebt seit vielen Jahren in Schweden und hat sich in den vergangenen 18 Jahren vor allem der sogenannten Mama-Pathologie gewidmet, also Früherkennung, weiterführende Diagnostik, Therapieunterstützung und Nachsorgediagnostik bösartiger Brusttumore oder deren Vorstufen. Fast 8 Jahre lang forschte sie in der Universität Lund zum sogenannten Mama-Karzinom. Nach Einführung der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 hat sie 2021 Veränderungen in ihrem Untersuchungsgut bezüglich des Mama-Karzinoms feststellen können. Und darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Krüger.
Ein herzliches Hallo, Herr Peter.
Frau Krüger, Sie haben in Ihrer Tätigkeit als Pathologin und Brustkrebsexpertin zahlreiche solcher Fälle gesehen. In den letzten Jahren, ich deutete es schon an, sind Ihnen bei Ihrer Routinearbeit im Krankenhaus Veränderungen beim Auftreten von Brustkrebs aufgefallen. Was genau hat sich da verändert?
Ja, also sowohl aus der klinischen Tätigkeit als auch aus der Forschung, wie Sie schon sagten, wusste ich ungefähr um die Verteilung des Patientenalters, der Tumorgröße und des Malignitätsgrades, also sprich, wie aggressiv ein Tumor wächst. Und seit Herbst 2021 hatte ich das Gefühl, dass es sich um jüngere Patientinnen handelt. Also zwischen 30 und 50 Jahre waren das häufiger Eingänge, die ich also gesehen habe. Die Tumoren waren größer, 4 Zentimeter war absolut keine Seltenheit mehr. Und der größte Tumor, den ich gesehen habe, war 16 Zentimeter groß in einer Brust.
Und das ist definitiv signifikanter als bisher üblich. Und wie sind Sie überhaupt auf den Verdacht gekommen, dass das eventuell mit den Impfungen zusammenhängen könnte?
Ich habe überlegt, was sich in der letzten Zeit geändert hat. Und da fiel mir letztendlich nur diese sogenannte Impfung ein. Und es waren nicht nur größere Tumoren mit aggressivem Tumorwachstum, sondern es waren eben auch häufiger Rückfälle. Das heißt, es können Patientinnen gewesen sein, die vor 20 Jahren ein Mammakarzinom hatten, also ein Brustkrebs, und dann als mehr oder weniger geheilt galten. Und kurze Zeit nach dieser sogenannten Impfung gegen Covid-19 haben sie also einen Rückfall erhalten. Und nicht selten sind sie innerhalb von wenigen Monaten gestorben an diesen Tumoren.
Sie haben vor kurzem in der Berliner Zeitung einen Artikel geschrieben, der sich auch mit dem Thema befasste. Sie haben auch dabei erwähnt, den inzwischen verstorbenen Pathologen Professor Arne Burkhardt, der zahlreiche Todesfälle nach Corona-Impfung untersucht hat. Sie selbst haben seine Befunde überarbeitet und als Histopathologie-Atlas veröffentlicht. Welche Erkenntnisse verdanken wir seiner Arbeit?
Ich kann vielleicht vorausschicken, dass Professor Arne Burkhardt und ich zusammengearbeitet haben, dass wir uns auf vielen Symposien und Kongressen getroffen haben. Und zuletzt im Januar 2023 haben wir eben auch über die Notwendigkeit der Veröffentlichung seiner Befunde gesprochen. Und ich war also sehr schockiert über den plötzlichen Tod von Professor Burkhardt und habe in das Kondolenzbuch geschrieben, dass ich alles daran setzen werde, dass seine Befunde in die Welt kommen. Und bin also vor einem Jahr nach Reutlingen gefahren und habe dort hunderte von Gewebeproben erneut begutachtet und für diesen Atlas ausgewählt. Und die wichtigsten Erkenntnisse sind letztendlich, dass die Schädigungen nicht organspezifisch sind. Das heißt, sie sind überall im Körper zu finden. Und je mehr von diesen Spritzen verabreicht wurde, desto größer war der Schaden auch im Körper.
Die Arbeit von Herrn Burkhardt hat ja möglicherweise einen Zusammenhang hergestellt zwischen aktuellen Geburtenrückgang und den Corona-Impfungen. Welche Hinweise liegen dazu vor?
Es ist also in dem Atlas auch ein Bild eines jüngeren Patienten mit dem Schnitt vom Hoden und dort sieht man die deutlich reduzierte Anzahl der Spermien. Das ist eine Möglichkeit und das andere ist, dass man Spike-Protein in den Eierstücken nachweisen kann. Und das kann wiederum eine Entzündung hervorrufen, dann gibt es eine Vernarbung und dann sind eben nicht mehr so viele von diesen Eiern in den Eierstücken vorhanden. Und das ist eben eventuell auch die Ursache für den Rückgang der Lebendgeburten. Das ist in einer Studie vor 2 Jahren festgestellt worden, dass in ganz Europa die Lebendgeburten mit bis zu 10% für das Jahr 2022 zurückgegangen sind.
International oder?
In Europa.
Sie sind bekannt dafür, dass Sie kritisieren, dass es Ihrer Ansicht nach keine wissenschaftliche Grundlage für die Corona-Maßnahmen zum Beispiel in Deutschland gab. Sie kritisieren das nicht nur im Hinblick auf Deutschland, sondern auch auf Ihr jetziges Heimatland Schweden. Sie haben dort versucht, vor dem sogenannten Turbokrebs, also nach Corona-Impfung, zu warnen. Wie sind die Reaktionen gewesen?
Ja, hier in Schweden wurde also erst eine Debatte in der Ärztezeitung geführt. Und danach wurde mein Agieren als Sabotage der Impfkampagne, alle in der Region gegen Corona zu impfen, bezeichnet. Also ich war sozusagen ein Saboteur. Und zu den wissenschaftlichen Grundlagen kann ich nur sagen, man kann alles nachlesen in den jetzt im Sommer veröffentlichten RKI-Papieren, also vom Robert-Koch-Institut, die vom geheimen Krisenstab, die Dokumente. Das sind mehr als 4000 Seiten. Man kann alles nachlesen. Es gibt eine Seite, die heißt rkileaks.com. Dort kann man einen Suchbegriff eingeben, zum Beispiel Obduktion. Da sieht man, dass davon abgeraten wurde, zu obduzieren zum Beispiel. Oder man gibt einen Lockdown. Oder man gibt eine Pandemie der Ungeimpften. Und da sieht man, dass das RKI, das also Wissenschaft betreibt, an diesen ganzen Stellen gesagt hat, na, das stimmt nicht richtig und das ist nicht wissenschaftlich und von vielen Sachen abgeraten hat. Das Problem ist aber, dass der Gesundheitsminister über dem RKI steht. Das heißt, die Leute im RKI wollen natürlich ihren Job nicht loswerden und werden nichts dagegen tun, wenn der Gesundheitsminister sagt, wir machen dies oder jenes. Und das ist das große Problem, dass die Wissenschaft von der Politik gesteuert wird.
Bleibt man nochmal in Schweden. Schweden ist ja während der Corona-Pandemie ja gehasst worden, aber auch geliebt worden wegen des entspannteren Umgangs mit Corona. Sie kritisieren Schweden aber auch. Woran machen Sie das fest? Also ist uns allen mehr oder weniger so ein bisschen die Fähigkeit, tiefer hineinzublicken, abhandengekommen? Ist Schweden tatsächlich ein gutes Beispiel für einen sehr pragmatischen Umgang mit Corona gewesen?
Also man kann wohl sagen, ist dem Anders Tegnell zu verdanken. Der ist der Staatsepidemiologe gewesen oder immer noch. Und hat vom Lockdown abgeraten. Und in Schweden ist es so, dass die Leute sehr hörig sind. Und wenn das also eine Empfehlung gibt, dann ist das Gesetz. Und was ich also moniere, ist, dass es eine Impfkampagne auch hier in Schweden gab. Extrem. In meinem Krankenhaus zum Beispiel mussten alle Neuanstellungen einen Nachweis der Impfung vorzeigen. Und ich war eben auch bereit zu kündigen, wenn das also auch für bereits Angestellte gelten würde. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Ich kann Ihnen nur berichten, im Bus zum Beispiel wurde ich also verbal richtig angegriffen, sehr aggressiv, warum ich keinen Mundschutz trage. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine Empfehlung und auch keinen Mundschutz zu tragen. Und also ich wurde wirklich richtig angegriffen, dass ich ja alle gefährden würde und dass das ja unmöglich wäre. Und daran sieht man, die Empfehlungen sind letztendlich Gesetz.
Das deutet ja auch auf ein Phänomen, das wir ja auch hierzulande hatten. Das heißt also, ich will jetzt nicht sagen Blockwarte, neue Blockwarte, aber ich möchte auf etwas anderes noch zurückkommen. Sie waren aktiv im Rahmen der sogenannten Pathologiekonferenz. Dort hatten Sie Kollegen interdisziplinär aufgerufen, beim Datensammeln zu helfen. Und vor dem Hintergrund eben um die Hypothese des durch den Impfstoff ausgelösten Turbokrebses bei sogenannten Mammakarzinomen zu beweisen oder widerlegen zu können. Was ist aus diesem Aufruf geworden?
Ja, ich hatte ja diesen Begriff Turbokrebs geprägt, weil mir der irgendwie am besten das ganze Ausmaß dieser Tumoren beschrieben hat. Und die gibt es natürlich nicht nur in der Brust, sondern die gibt es überall im Körper. Und da ich einen Zusammenhang gesehen habe, dachte ich, okay, in der Wissenschaft stellt man eine Hypothese auf und die widerlegt man oder die beweist man. Und deswegen war ich bei dieser zweiten Pathologiekonferenz in Berlin dabei im Dezember 2021. Es hat sich aber nur ein österreichischer Pathologenkollege gemeldet, niemand anders. Und es schien also für die anderen Kollegen gar kein Interesse zu bestehen.
Wie ist das bei den Patienten, also bei den normalen Bürgern, sage ich mal so? Gab es da Reaktionen auf Ihre Forschungsarbeit und Ihre Veröffentlichung?
Oh ja, ich habe wirklich viele Mails aus der ganzen Welt bekommen, die mich dann auch bestätigt haben. Ich wusste nicht, ob es stimmt. Ich dachte, ich habe jetzt hier ein Gefühl und ich bin der Meinung, dass es was sein könnte. Aber da ich an einem ganz kleinen Krankenhaus war, konnte man da auch keine große Statistik oder so anstellen. Und deswegen war das mehr so ein Gefühl und ich dachte, okay, das muss man untersuchen. Aber da ich so zahlreiche Mails aus der ganzen Welt bekommen habe, von Angehörigen oder auch selbst Betroffenen, habe ich gesehen, da ist was dran. Das bin nicht nur ich, die das sieht.
Es wird ja im Moment viel diskutiert über Corona-Aufarbeitung, ob die nun ernst gemeint ist oder nicht. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Problem der Corona-Pandemie und der Corona-Maßnahmen so gravierend, dass alles unternommen wird, tatsächlich aufzuklären? Oder wird es behindert, weil es eben ja vielen Großkopfwerten, wie man so sagt, dann für viele eng werden könnte?
Also ich habe von der Aufklärung irgendwie noch nichts gemerkt. Ich habe diesen Berliner Zeitungsartikel an viele Freunde weitergeschickt und da bekam ich dann die Rückmeldung, ja, also mein Oberarzt hat jetzt die neuen Impfdosen bestellt, vielleicht sollte ich dem auch mal den Artikel zeigen. Also es wird immer weiter gegen Corona geimpft oder gespritzt, kann man sagen, weil eine Impfung ist es nicht. Es hat also in zahlreichen Studien gezeigt, dass es wirklich eine sehr fragwürdige Wirkung hat. Und dazu kommt, dass schwere Nebenwirkungen in 11% bei Pfizer und in 21% bei Moderna-Impfstoffen zu sehen wird. Das heißt also, die Menschen werden richtig krank oder sie sterben. Und dahingegen muss man sehen, es sind Leute an Corona gestorben, es ist keine Frage. Es sterben auch jährlich Leute an einer Influenza, also in der Grippe. Aber die Sterblichkeit an Corona liegt bei weniger als 1%. Und wenn man sich dann die Verhältnismäßigkeit anguckt, diese starken Nebenwirkungen, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Und ich sehe bisher noch keine große Aufklärungsarbeit.
Wissenschaftler registrieren signifikante Veränderungen bei den Ergebnissen von Brustkrebsuntersuchungen. Die deutsche Pathologin Ute Krüger, die seit vielen Jahren in Schweden lebt und arbeitet und dort intensiv im Bereich Brustkrebsvorsorge, Brustkrebstherapie und Brustkrebsnachsorge aktiv ist, hat seit Einführung der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auffällige Veränderungen bei den Untersuchungsergebnissen in ihrem Fachgebiet Mammopathologie festgestellt. Darüber haben wir uns mit ihr unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Krüger.
Vielen herzlichen Dank, Herr Peter.
Das war sie fast wieder, unsere heutige Kontrafunk Aktuell-Sendung. Aber wie immer bleibt noch etwas Zeit für Hinweise in eigener Sache und Empfehlungen für anderes. In unserer Sendung Lehrerzimmer hat Klaus Rüdiger heute den Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Main zu Gast, mit dem er sein neuestes Buch besprechen wird, Der dressierte Nachwuchs, was ist mit der Jugend los? Ein schonungsloser Blick hinter die Glitzerwelt der Digitalisierung und die wirtschaftlichen und politischen Interessen der Tech-Konzerne sowie die Folgen des Konformitätsdrucks für junge Menschen, der auf den digitalen Plattformen herrscht. In einer weiteren Folge Schule früher erinnert sich eine ehemalige Gymnasiastin an ihre Schulzeit. Und mit dem Unternehmensberater und Bildungsexperten Dr. Andreas Salcher bespricht Klaus Rüdiger die Frage, warum in Österreich der talentierte Schüler unter die Räder kommt und das dortige Bildungssystem bis heute nicht reformiert worden ist. Lehrerzimmer also hier im Kontrafunk um 10, 16 und 21 Uhr. Wir möchten Sie aber auch auf die Veranstaltung Forum Freiheit 2024, Erhard Millet und Co. Wege aus der Sackgasse hinweisen. Eine Veranstaltung der Hayek-Gesellschaft, die am 25. Oktober in Berlin stattfindet. Moderiert von Carlos Gebauer, der in verschiedenen Podien Gäste begrüßen kann, wie den Präsidenten der Hayek-Gesellschaft, Professor Dr. Stefan Kotz, oder die beiden Rechtsanwälte Ulrich Vosgerau und Joachim Steinhöfel. Sie können sich noch bis 15. Oktober unter hayek.de/forum-freiheit anmelden. Damit darf ich mich wieder für Ihr Interesse und Ihre Treue bedanken. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, schreiben Sie an info@kontrafunk.radio. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünscht Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.